Schönen guten Tag, guten Abend. Wir begrüßen euch zur Wochenshow, verspäten uns in der KW3 ein wenig, aber mit Vorankündigung, denn es soll um die Las Vegas Open gehen. Hallo Grabowski.
Moin.
Hallo Paul, der ist bei dir, glaube ich.
Moin, moin.
Ich bin bei Paul andersrum.
Na?
So ist richtig.
Ah, du bist bei Paul so rum.
Genau.
Und meine Wenigkeit Andy ist natürlich auch am Start. Und wir berichten euch diese Woche ganz doll auf dem letzten Drücker KW3, nämlich sonntags erst, und wollen ein bisschen über die Las Vegas Open sprechen. Genau. Und ja, ich glaube, ihr habt euch zum Spielen verabredet und ich sitze erkältet hier in meiner Heimat und mache gerade nichts Hobbymäßiges, außer diese Folge aufnehmen, und werde wohl gleich noch im Discord mit Dennis ein bisschen malen. Ich habe ja gerade meine OPR-Liste für unser BMK-Event zusammengestellt und muss dann auch 1000 Lamentas bemalen. Und dementsprechend werde ich wohl gleich mit meinem Cyborg anfangen.
Bin ich sehr, sehr stolz darauf, dass du mit dem Cyborg anfängst. Ich habe den zweiten gerade in Arbeit für die Astral Claws OPR-Armee, also für unser Event. Also, Cyborgs haben es mir gerade angetan. Ich hatte mir auch schon gedacht, so, ja, drei wären halt auch cool. Und dann dachte ich mir so, naja gut, aber bei drei kratze ich schon an der 1000-Punkte-Marke, dann punktetechnisch halt so. Ne? Das ist dann ein bisschen, brauche noch ein bisschen
sehr gut
was anderes.
Ja. Sehr gut, sehr gut. Um OPR und coole Sachen wie Butter War soll es heute also nicht gehen. Es soll also um offizielle Games Workshop Releases aus Las Vegas gehen.
Heute geht es nicht um coole Sachen.
Doch, ich fand diese ganze Release-Show schon mal vorweggenommen, fand ich eigentlich sehr, sehr cool. Genau, wir nehmen heute alles durch, nicht nur 40k-Topics, alles, was vorgestellt wurde, werden wir auf jeden Fall mal ankratzen. Wir starten auf jeden Fall mit der chronologisch richtigen Reihenfolge. Ich habe mir diesen Stream reingezogen, live, Freitagmorgen um 6 war das ja hier bei uns in Deutschland. Es war eine ziemlich coole Show, 60 Minuten, und wir starten genau wie die Jungs da mit der Kill Team Nightmare Box. Genau.
Ganz genau. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, den Freitagmorgen um 6 Uhr direkt, weil da musste ich schon schwer schaffen. Das war ein bisschen nervig, aber ein bisschen was habe ich auch mitgekriegt. Und im Nachhinein dann natürlich. Ja, genau, die Kill Team Nightmare Box. Da erwarten uns Nightlords, die gegen Mandrakes kämpfen, und ein ganz cooles Geländestück, so ein Generator. Der sieht ziemlich geil aus, der passt so in diese so Bunker-Optik, sag ich mal, so ein bisschen von dem Gelände, was man aus der Nachmund-Box schon kennt, oder was man da schon vielleicht der ein oder andere sich zugelegt hat. Das ist auch ganz cool, kann ich nur empfehlen. Und zu dem Gelände vorweg will ich mal direkt was sagen. Das wurde bei Instagram hochgeladen, also unter das Foto, was auf Games Workshop, also auf der Games Workshop Seite bei Insta hochgeladen wurde, hat direkt der gute Imperium-Nihilus, manch einer wird ihn vielleicht kennen, durch seine enorm krasse goldener Thron-Platte, die er baut, hat er direkt drunter geschrieben, hey, das wird sie doch richtig gut auf meiner Thronplatte machen. Und da muss ich direkt so ein bisschen frohlocken, dachte mir so, geil, gib ihm mehr Futter, weil der baut da was richtig, richtig Tolles. Das sollte man auf jeden Fall mal auschecken. Also seine Siege of Terror Platte Dingenskirchen. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Da dachte ich mir direkt so, ey, cool, ich hab das gelesen. Richtig geil, der hat Bock, und ich habe vor allem Bock, das zu sehen, was der da macht. Vor allem, der ist ja immer noch in der Bauphase. Ich bin mal gespannt darauf, wie es losgeht mit dem Bemalen. So, so viel mal kurz dazu. Geil ist natürlich, dass uns halt da die neuen Nightlords, die wir auch schon mal erwähnt haben, in der vergangenen Wochenshow-Folge erwarten. Das sind halt neue Chaos Space Marines, die halt so ein bisschen Nightlordisiert sind, sag ich mal, so ein bisschen. Also sind so ein paar neue Bits, ein paar neue Posen irgendwie dabei. Und ja, die sehen halt stark aus. Ne? Da macht man gar nichts falsch mit. Das geht schon gut voran. Und ja, die Mandrakes, zu denen braucht man auch nicht so viel sagen. Rein optisch 12 von 10, finde ich. Die sind halt ziemlich cool, weil die auch so total wahnsinnig verrückt aussehen halt, ne? So allein, also nur die Optik so, das ist schon sehr gut getroffen vom Design her, finde ich.
Ja, ich finde, der Fokus liegt einfach extrem gut, ne? Also du hast ja die Mandrakes, ich kenne mich tatsächlich mit Drukhari Lore ein bisschen aus, weil ich die ja tatsächlich eigentlich ganz cool finde, aber mich fucken einfach die Modelle dann beim Bauen und Bemalen zu sehr ab, als dass ich sie spielen würde, weil mir das alles zu fragil ist. Aber Mandrakes kommen ja aus, sagen wir mal, aus so einem bestimmten Stadtteil von Cormorak. Und zwar, das habe ich nochmal eben nachgeguckt, Alendrak heißt das Ding.
Alendrak
oder so. Alendrak, ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist das eine Region von Cormorak, die in totaler Finsternis versinkt und zwischen den Dimensionen existiert. Und so auch deren Bewohner, ehemalige Drukhari, die zu Mandrakes geworden sind. So Schattenwesen und Dimensionsshifter, die aus den Schatten ihrer Opfer auftauchen können. Und ja, der Fokus bei den Modellen ist, finde ich, ganz gut, auch mit dem, ich meine, wie soll man sie großartig anders bemalen als mit dem Schema von GW. Durch die Lore ist da ja viel vorgegeben. Du hast halt diese extrem schwarzen, dunklen Wesen mit diesen Klamotten aus abgezogener Haut. Diese abgezogene Haut stammt einfach von Leuten, die Mandrakes verraten haben. Und da ist sehr viel Lore, sag ich mal, im Design von den Modellen eingegangen. Dann ist ein anderer Fokus beim Modell liegt natürlich auf diesen krassen Flammen, die sie beschwören. Und das sind so Frostflammen, die sie aus der Lebensenergie ihrer Opfer sozusagen ziehen und gegen die einsetzen. Also das ist schon ziemlich cool. Also ich finde die Lore ziemlich geil. Und die shiften sich so fröhlich durch Dimensionen und auch während des Kampfes und können so natürlich auch sich mal eben durch so eine Servorüstung shiften. Das finde ich schon... sind spannende Viecher, mag ich sehr gerne vom Lore, von der Optik her. Sagen mir sehr zu, also diese Killteam-Box ist auf jeden Fall, habe ich schon enger ins Auge gefasst, weil mich beide Fraktionen schon sehr interessieren.
Na cool. Ja, bei Nightlords hätte ich mir auch gar keine Gedanken gemacht, dass ich das da irgendwie nicht interessieren könnte. Aber bei den Mandrakes hätte ich jetzt nicht zwingend dran gedacht, weil du ja schon mal erwähnt hattest, dass du mit Drukhari mal angefangen hast oder irgendwie ein, zwei davon mal zusammengebaut hast. Und da dann aber schon ja für dich irgendwie klar war, dass das ein bisschen zu felinisch ist, ne?
Ja, also das ist tatsächlich, macht mir das wahnsinnig.
Also sehen nicht cool
viel,
aus.
Nicht viel Spaß dran.
Ja, kann mir vorstellen. Also generell coole Optik, so die ganze Fraktion finde ich. Ich finde persönlich diese Gleiter, die finde ich ja ziemlich geil, ne? Die so ein bisschen nach diesen Wüstengleitern von Star Wars aussehen, diese Jabba-Dinger, weißt du? Richtig cool.
Aber die Jetbikes sind natürlich auch sehr geil. Du meinst die Schattenbarken und sowas.
Ja, Schattenbarken.
Du meinst die Helions, das sind ja diese Green Goblin Gleiter.
Ja, die sind auch mega.
Die da durch Cormorak ballern und Leuten einfach aus Gag den Kopf absäbeln.
Nur so aus Scheiß. Sowieso.
Ja, Paul, du hattest, glaube ich, mal ein Killteam Drukhari bemalt. Das hast du auch bei uns in der Kampagne auch gespielt, ne?
Ja, genau. Ich hatte die so ein bisschen anders angemalt, alle weiß mit so schwarzen, glänzenden Visieren, so ein bisschen astronautenmäßig oder so. Und meiner Erfahrung nach spielen die sich auf jeden Fall sehr geil. Und ich finde es auch jetzt schon krass, das ist jetzt, glaube ich, das dritte spielbare Killteam von Drukhari.
Ja.
Das können ja nicht viele Fraktionen von sich behaupten, also außer Imperium halt.
Nee, das stimmt. Also ich finde auch lore-technisch finde ich Drukhari auch fantastisch, ne? Also ich finde auch, das bietet sich ja total an. Und auch dieses Konzept Killteam macht ja bei Drukhari total Sinn, weil es ja auch diese Kabalen sind, die ja auch oftmals mit sehr kleinen Auskopplungen zuschlagen und auch dieses Untereinander, diese ganzen Intrigen, die da ablaufen und sowas, finde ich schon richtig, richtig gut und finde es auch immer cool, wenn die in Romanen auftauchen. Also ich finde Dark Elder bzw. Drukhari finde ich echt spannend. Fand ich auch schon cool, als sie damals in der dritten Edition eingeführt wurden. Ich mochte die immer schon sehr gerne.
Ja, cool. Seit der dritten Edition gibt es die schon, das wusste ich gar nicht.
Ja, als spielbare Fraktion. Ich weiß gar nicht, ob es vorher, glaube ich, wurden mal Elder-Piraten erwähnt, aber die spielen keine großartige Rolle. Aber seit der dritten Edition sind die Dark Elder halt Teil der Lore, richtig, ne?
Ja, cool.
Genau, aber diese Box ist auf jeden Fall, ich glaube, guter Umfang. Ich schätze jetzt mal, wenn die rauskommt, wird die auch bei GW so, weil Gelände dabei ist, bestimmt so bei 130 Euro liegen oder sowas.
Ja,
mal so grob geschätzt. Wenn es nur dieses eine Geländestück ist, glaube ich, wird sie irgendwo in dem Rahmen wird sich das abspielen. 120, 130 Euro, denke ich mal. Aber ich finde den Inhalt, also ich finde die Sachen, die bisher gezeigt wurden, halt echt
ja, stark.
Ist schon schick.
Stark, auf jeden Fall, ja.
Ich kann mir gut vorstellen, dass man die beim Zweithändler zum ähnlichen Preis bekommt wie jetzt diese Scout Elder Box.
Ich glaube, ein bisschen mehr kostet schon, weil bei den Scout Elder sind ja nur diese Objective-Marker-Geländestücke bei quasi und bei der Box ist ja schon massives, zentrales Geländestück bei. Ich glaube, ein Ticken mehr wird es kosten, aber ich glaube schon, dass wir uns da irgendwo um die 120-Euro-Marke bewegen bei GW und bei Drittanbietern kriegst du es dann wahrscheinlich, also bei Einzelhändlern kriegst du es dann wahrscheinlich für 20 Euro weniger sozusagen.
Und bei Drittanbietern noch günstiger.
Oder bei Scalpern halt viel, viel teurer.
Das geht natürlich auch. Es sei denn natürlich
auch gerade ein großes Thema bei Games Workshop-Produkten.
Heute
wieder rausgekommen zu dieser neuen Deathwing-Box von 40k, aber das lass mal wann anders besprechen.
Hey, ich musste gut lachen.
Ja, habt ihr noch was zu sagen zu Killteam? Also es geht, also was ich cool finde bei der Box tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das noch sagen wolltest, das ist, glaube ich, einigen Leuten nicht so klar, dass ja durch die Killteam-Boxen sich bei GW auch sozusagen eine Story zieht, die auch boxübergreifend sozusagen abgeht. Es gibt ja diese Space Hulk-Dinger und dieser Space Hulk wird dann storytechnisch irgendwann abstürzen und dann bewegen wir uns auf einem neuen Planeten, bla 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 bla. Und da ist es jetzt so, dass die auf so einer Wasserwelt sind und sich jetzt diese Killteam-Boxen, einmal diese Scout-Box, die jetzt herausgekommen ist, hier ist Salvation, auf so einer Wasserwelt, auf so einer Art wie Ölplattform spielen sich die Kämpfe ab, daher auch das Design, was ja viel Stege und Säulen sind. Und das geht halt in Nightmare weiter. Also auch auf so einer Wasserwelt mit so Plattformen quasi. Ja. Mhm. Finde ich ganz gut.
Ja, das sehr Konzept. Cool auf jeden Fall.
Ja, spannend.
Ja, ist immer schön, wenn man halt einen roten Faden hat, ne? So mehr oder weniger.
Ja, du hast auf jeden Fall auch immer Lore da drin. Also wen das interessiert, ich sag mal, moderne Lore von Games Workshop ist ja schon, hat ja keine lange Haltbarkeit, sag ich mal, weil viele Leute, glaube ich, da auch gar nicht reinlesen. Was ich auch durchaus nachvollziehen kann. So viel sollte gesagt sein, sie ist da und für mich klingt dieses Konzept erstmal eigentlich ganz cool.
Voll. Voll. Also ich unterschreibe das total, weil ich glaube, dadurch kriegen wir als Community generell einen enormen Zulauf. Das fühlt sich zumindest für mich so an. Also einfach so durch das Ding Killteam an sich halt einfach. Ne? So, du hast halt so kleine überschaubare Projekte, wo du halt neue Leute mit reinkriegst und so, das ist natürlich halt geile Nummer, ne?
Ja, ich glaube auch, also diese kleinen Systeme, damit tut sich Games Workshop auf jeden Fall einen Gefallen, weil das für Neueinsteiger attraktiver ist als eine 2000-Punkte-Armee 40k.
Ja, voll. Und du kannst viel schneller, kannst du halt Sachen ausprobieren halt, ne? Einfach so.
Das ist natürlich Kommen wir zum nächsten Release. Uns wird hier halt Plastik um die Ohren geballert, ohne Ende. Kommen wir zu Warcry Pyre and Flood. Eine Warcry-Auskopplung, also quasi, jetzt werden mich wahrscheinlich Warcry-Spieler steinigen, aber Killteam für Warhammer Age of Sigmar. Da kämpfen diese komischen Wasserelfen gegen diese Geistertypen.
Gar nicht biased.
Die Wasserelfen?
Ja, was soll ich dazu großartig sagen? Ich bin da wirklich nicht so drinne bei Warcry, da bin ich hier bei diesem bei diesem anderen Skirmisher-Ableger Deathgorge bin ich so ein bisschen besser in der Lore drin. Aber Warcry weiß ich tatsächlich gar nicht. Am Anfang war das doch irgendwie, dass sich da nur Chaosgruppen gekloppt haben und irgendwann haben sie dann andere Fraktionen reingenommen und dann.
So wie Wasserelfen. So
ja, also es sind auf jeden Fall in diesen Gnarlwoods. Das Gelände habe ich mir tatsächlich auch mal geholt. Das ist ja so dschungelartige. Das Gelände ist der Wahnsinn, das ist super und auch für Killteam sehr gut geeignet. Mhm. In diesen Gnarlwoods geht es auf jeden Fall ab und jetzt kloppen sich da halt diese Wasserelfen mit so Geistern. Und was aber ganz cool ist, da drin ist richtig nices Gelände und zwar so eine Statue von einem Old One, die so zusammengefallen ist. Finde ich ziemlich cool und ich sag mal, da sind ja diese Schnittstellen zwischen Warhammer Fantasy Battles und 40k Lore technisch da, wenn es um die Alten geht und wenn es um Chaosgötter geht. Und ich meine, so eine riesige Statue von einem Alten bei 40k irgendwie mit einzubauen, ist auf jeden Fall für eine Homebrew-Kampagne, finde ich ein cooler Move.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du die direkten Namen noch auf dem Zettel von den beiden Fraktionen?
Ja, Pyre and Flood.
Keine Ahnung. Genosse, das sind nur die, das ist nur der Boxname. Wir haben hier die Nighthorns.
Ja, ich weiß, klar, die Viecher heißen, also wir sind hier unterwegs in dem Realm of Nagashisa, glaube ich. und es gibt einmal diese komischen Monsterviecher, das sind, also diese Geister sind.
Das sind Nighthorns, das sind die Pyrrhic Heights.
Pyregeists und die Paraglider. Riverblades. Ich sag ja irgendwas mit Wasser, das sind Riverblades. Das ist wie Riverdance, glaube ich. Die sehen auch ein nur bisschen so aus. Nur mit Messern und Pferden auf dem Helm.
Naja, das macht ja auch Sinn, ne? Die ozeanischen Rösser der tausend Klingen.
Ballern ja, ich glaube, von 10 Modellen springen 8 Leute über einen Stein oder einen Stock. Also ich finde die jetzt nicht schlecht. Ne? Ich finde die eigentlich ganz schick. Ich finde diese Gesichtsmasken und so ziemlich geil. Ich glaube, die könnte man auch ziemlich schnell zu Elder umbauen, weil die halt so schon ziemlich futuristische Helme aufhaben, wie ich finde. Haben so ein bisschen die Ästhetik von Vega, von Street Fighter.
Voll. Und bei der Pose ja, generell, ne, kannst du auch direkt ein Sprungmodul auf den Rücken und Abfahrt, ne?
Ja, also ich finde die ganz gut. Ich finde die auf jeden Fall ganz gut. Sag mal, haben die Hosenträger und Polohemden an, diese Typen ohne Gesichtsmaske?
Sind einfach Eulfen. Naja.
Eulfen.
Eulfen, richtig gut. Nee, ja, ich finde die auf jeden Fall, ich finde die Modelle auf jeden Fall cool. Ich finde auch diese Pyregeists, diese Nighthorn-Geistertypen und so, finde ich bei Age of Sigmar immer wieder schick. Mag ja. ich immer wieder gerne, finde ich, sind tolle Modelle, finde ich richtig gut.
Ja, ich muss bin ich auch einfach großer sagen. Fan.
Ja, kommt auf jeden Fall auch eine. Bitte?
Ich bin auch großer Fan von denen. Also ich sammle ja ab und zu mir mal so ein paar Nighthorns immer zusammen und schon geil. Die kann man immer sehr Blanchizu-Style geil anmalen.
Ja. Ja, also ich als alter Vampirfürstenspieler bin auf jeden Fall da sehr empfänglich für neue Untoten-Releases auf jeden Fall. Gucke ich mir immer wieder gerne an, aber habe halt spieltechnisch natürlich keine Verwendung dafür und dementsprechend ist das jetzt auch nicht so mein Mörder-Steckenpferd.
Du hättest auch das Spieler weglassen können gerade. Das wäre ein bisschen cooler gewesen. Du als alter Vampirfürst.
Ich als alter Vampirfürst. Ja, kommen wir zum nächsten Release, der wahrscheinlich unsere Zuhörer mehr interessiert und der mich auch echt, ich habe davon vorher gar nichts mehr gehört, weil ich mir Valrak und so überhaupt nicht mehr angucke, weil ich dieses ganze Foreshadowing und dieses ganze Gelaber und diese ganzen YouTuber, das ist alles nicht so meine Welt. Aber tatsächlich hat der das wohl schon angeteasert und ja, Grabowski, es kommt ein ziemlich cooler Release für Warhammer 40k.
Ey, voll. Das hat mir so in den, mir juckt es in den Fingern, weil ich habe ja schon vor, keine Ahnung, was weiß ich, wie langer Zeit, oder haben wir bei uns auf jeden Fall schon mal darüber unterhalten, so eine Standalone-Crude-Armee wäre natürlich der Hammer. Wäre richtig geil. Und da haben wir ja schon geguckt von mir, ey, geil, wo gibt's alternative Modelle, bla bla bla, Dateien dafür und so. Richtig coole Sachen gibt's da ja schon, aber jetzt kommt es offiziell auch von GW. Und zwar Verstärkung für das Sternenreich der Tau. Und zwar eine Crude-Armee-Box, würde ich sagen. Beziehungsweise, ob es jetzt eine Armee-Box ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber Crude-Releases, die auf jeden Fall Armee-Potenzial haben. Und da haben wir...
Es ist eine große Armee-Box, wo auch das neue der neue Codex Tau drin sein wird. Und diese Armee-Box ist eine Standalone-Crude-Armee. Es wird aber noch mehr kommen, das haben die von GW schon gesagt.
Ach so, okay. Das
waren noch nicht alle Crude-Releases.
Ja, ich habe hier noch den, was sie mir nennenswerterweise aufgeschrieben hat, den Crude Warshaper. Ich vermute jetzt mal, dass das ein HQ sein wird. So. Gehe ich mal stark von aus. Dann den Flesh Shaper, ebenfalls vermute ich mal, dass es ein HQ ist. Ein Krotox Rider. Also richtig stabil. Der Krotox erinnert so ein bisschen von der Haltung her, würde ich sagen, an so einen Gorilla. So aus der Bewegung heraus, ne? So viel auf den Handknöcheln gelaufen wird, im vorderen Bereich halt so. Zum Beispiel. Und einfach so diese bullige, asozial, krasse Gestalt, einfach dieses ultra breite Schultern, so richtig dicker Ballermann einfach, ne? Und dann steht natürlich noch ein Crew hinten auf dem Rücken mit so einem Geschütz montiert auf dem Krotox halt. Und kann dann halt da loslegen. Das ist dann der Krotox Rider. Und dann gibt's noch, werden noch die Krotox Rampagers kommen. Das ist, glaube ich, so eine Dreierbox dann wahrscheinlich oder Viererbox irgendwie so, wo man quasi dasselbe als Nahkampfvariante drin hat und vielleicht ein bisschen kleiner, ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass sie vielleicht so ein bisschen kleiner werden. Also dann sind die Krotoxe oder Krutoxe. Sieht zumindest so ein bisschen danach aus. Und natürlich wäre das ja alles nichts ohne den gemeinen Linieninfanteristen Crude. Und zwar die Carnivores kommen auch noch raus. Das ist so die Standard-Infanterie-Einheit, würde ich mal sagen.
Das ist auch einfach ein sehr gutes Update, ne? Also ich mochte die alten schon und da gibt es ja auch
Die alten sahen schon coole schön
Instagram-Accounts, die das wahnsinnig gut umbauen und aufwerten, aber die neuen jetzt sehen auf jeden Fall aus wie ein sehr, sehr gutes Update.
Auf jeden Fall. Wobei die alten, die sahen auch jetzt nicht scheiße aus, fand ich. Die gingen ganz gut klar. Und es war ja schon das erste Frohlocken war ja schon als Into Darkness war das, ne? Die Killteam-Box rauskam. Ja,
Into the Dark.
Into the Dark, genau, so war das.
Mit dem Killteam. Das coole Killteam gehabt.
Oh, das sieht doch so verboten gut aus, ey. Das ist richtig, richtig, richtig toll. Ja, das wäre das.
Ja, Into the Dark hat die Crew ja das erste Mal geupdatet und jetzt kriegen sie halt eine komplette Standalone-Armee und das ist einfach so, so mega geil. Ne? Mhm. Ja. Das wäre es mit den, also neuer Codex Tau ist auch einfach schön, ne? Der ist direkt da mit drin und hat das,
stimmt,
das alte Artwork sozusagen als Azi-Fazi-Print-Cover-Druck da drin, finde ich auch sehr nett. Macht sich GW das natürlich einfach, aber es ist natürlich auf jeden Fall guter Fanservice für Leute, die schon länger dabei sind.
Vorsagen.
Dementsprechend.
Die Masse will, also gib quasi. Mach es einfach. Druck das ein bisschen größer aus, das ist halt cool, das macht man so und dann werden sich die Leute freuen. Es gibt aber immer so viel Nippes dabei. Ich habe ja so eine Schmuckbox von dem einen Ariman Band, hatte ich mir mal gegönnt, weil ich da echt schwach geworden bin irgendwie und da ist ein Spiegel drin. Da ist ein Spiegel drin. Da ist ein Handspiegel drin.
Hä, aber so viel wie du dich kämmst und so, ist das doch super für dich.
Ja, jetzt ja, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch keine langen Haare, also da habe ich auch nicht so viel gekämmt. Ja, da dachte ich mir so, ich mache das Ding auf und dachte mir so, ey, cool, was ist das denn? Irgendwie so ein fettes Metall-Badge irgendwie, ich gucke so, boah, krass, Scarabeus drauf, Abfahrt, dreh das Ding um.
Geil.
Es ist ein Handspiegel. Okay.
Ja, Scarabeus habe ich eine witzige Geschichte. Ja. Als Kind, großer Fan ja immer noch von der Brandon Fraser, die Mumie-Saga.
Richtig stabil.
Und als Kind dachte ich wirklich, Scarabeus-Käfer wären so wie in diesem Film. Ich dachte, das sind wahnsinnig gefährliche, fleischfressende Käfer.
Geil. Ja, ist doch auch so.
Ja, aber ich meine Definition von Homosexuellen waren auch immer die Referenzen aus Police Academy. Ich dachte, homosexuell sein würde bedeuten, man tanzt mit anderen Männern Tango in der Blue Oyster Bar, ja. Das war, also als Grundschüler habe ich gedacht, okay, das ist schwul sein. Und dann dachte ich so, ey, was kann man denn dagegen haben? Also heute denke ich immer noch, was kann man denn dagegen haben? Aber als Kind war mir das so gar nicht klar, was jetzt so. Also ist das super, sich mit Gleichgesinnten treffen und ein bisschen Tango tanzen, cool. Kommen wir zurück zu Age of Sigmar.
Genau.
Da geht es nämlich um die Dawnbringers-Bücher. Und wie bei mir wird wahrscheinlich bei wirklich vielen Leuten da jetzt die großen Fragezeichen auf den Köpfen erscheinen. Ja, ich habe mich dazu natürlich ein bisschen belesen. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gut vorbereitet. Und die Dawnbringers, das ist das neueste Kapitel in Age of Sigmar und da geht es irgendwie um so einen zweigeteilten Kreuzzug, der natürlich von keinem geringeren als den Sigmarines quasi sozusagen losgetreten werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es gibt halt irgendwie diese zwei Kreuzzugs, Flügel sozusagen. Wir sind jetzt schon beim Dawnbringers Buch 5, also ich bin sehr spät auf diesen Train mit aufgesprungen, um mich da zu informieren, aber es geht halt wohl darum, dass es so ein Zwillings-Crusade gibt und das wird dann thematisch, wie man das auch von 40k, von den Kampagnenbüchern kennt, sozusagen lore- und regeltechnisch begleitet. In dem Zuge kommen natürlich immer Bücher raus, Romane, neue Figuren, alles, was die GW-Maschinerie natürlich antreibt. Ja, und da sind wir, wie gesagt, jetzt schon bei Dawnbringers Buch 5 und da kommt auf jeden Fall so ein richtig crazy Daughters of Cain, also Dunkelelfen-Charaktermodell raus. Das ist so eine Tante mit Flügeln und die steht auf so einem Stein, wie man das natürlich kennt, hat sehr schöne Füße, ist mir aufgefallen, mit Fußkettchen und allem. Also ich finde, das ist ein richtig cooles Modell. Die kann irgendwie nichts gucken und das haben die auch in dieser Release-Show gesagt, die hat irgendwie so ein Metallornament Gesichtshalbmaske, wo nach innen gerichtete Nägel ihr die Augen ausstechen und sie guckt sozusagen durch ihre Krähen und sie selber hat auch riesige Krähenflügel, aber auf ihrer Base sind auch mehrere Krähen drauf und durch die Sinne der Krähen nimmt sie ihre Umwelt wahr. Also super cool, wirkt wie so ein Zwischengegner aus Diablo 3 oder so. Finde ich auf jeden Fall ziemlich nice von der Pose her. Schönes Modell, also ich bin begeistert. Die ziert auch direkt das Cover vom neuen Dawnbringers Buch. Ist bestimmt für Age of Sigmar Fanatiker richtig cooler Shit. Die kommt, ich weiß gar nicht, ob die Solo kommt, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, aber die kommt in so einer Box auf jeden Fall mit so Hexenkriegerin und so blassen Dunkelelfenreitern raus. Ey, ich glaube, wenn Age of Sigmar Spieler das hier hören, die klatschen wahrscheinlich in die Hände. Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine coole Box und mir gefällt das Modell auf jeden Fall echt gut. Ich finde das schick.
Sieht super aus,
ja. Ich finde sowieso, Age of Sigmar hat oft die besseren Releases, was so Modelle angeht. Da bin ich doch oft sehr begeistert, was da rauskommt.
Jo, ich bin vor allem die Charaktermodelle, ne?
Ja. Ja, das ist immer echt cool. Also das wirkt echt immer so. Also ich sag mal, wenn man diese gute Frau Kretusa heißt sie. Wenn man die noch ein bisschen finsterer bemalen würde und so, jetzt könnte die auch halt super bei Dark Souls durchgehen oder so. Ne, ich finde die echt gut. Das soll es aber nicht gewesen sein zu den Dawnbringers. Da kommt nämlich noch, und das finde ich richtig cool, kommen noch Kallis und Toll raus. Das sind die Retter von Cinderfall. Was das ist, bestimmt eine Region irgendwo in diesen ganzen Realms bei Age of Sigmar. Das sind auf jeden Fall wieder so Hexenjäger-Typen. So eine Warband, könnte auch eine Inquisitionsgefolgschaft sein. Und ich finde die alle, bis auf diesen Stormcast Eternal, der dabei ist, den finde ich hässlich, muss ich ehrlich sagen. Aber das liegt auch an am Bemalstil von GW. Das finde ich, mag ich einfach nicht. Dieses Goldblaue, das sieht scheiße aus, finde ich. Aber bis auf den finde ich diese Box halt richtig schick. Wieder so ein klassischer Vampirjäger, Hexenjäger-Typ mit so einem geilen Gründerväterhütchen auf und so einer Lampe in der Hand, eine Steinschlosspistole, Flöcken am Gürtel, dann noch so ein anderer Typ mit zwei Steinschlosspistolen und so einer Halbplatte an, finde ich auch richtig geil.
Richtig gut.
Dann so eine Diebin mit einem Seil mit einem Enterhaken, mega schicki.
Die hat mir das ja richtig angetan.
Ne? Mit Hochsteckfrisur und so einer Nacktkatze dabei. Die ist so ein bisschen krüppelig mit irgendwie so ein Handschuh ist irgendwie in so ein, ja, ist ein Panzerhandschuh und eine Gesichtshälfte ist in so einer Maske. Und ja, also ich finde die designtechnisch einfach Liebe zum Detail, ne? Gefällt mir richtig gut. Und ich höre auch tatsächlich gerade das Stadt der Verdammten Hörbuch. Mhm. Und das sind ja ähnliche Charaktere. Da geht es ja auch um so einen Vampirjäger und so. Und ja, und wo wir bei Büchern sind, zu Kallis und Toll, also zu den beiden Hauptfiguren dieser Warband, kommt auch direkt ein neuer Roman raus, der dann auch quasi am Rande dieses Dawnbringers Crusade stattfindet. Ja, finde ich auf jeden Fall wieder mal richtig schick, also tolle Modelle. Ich war echt bei dieser Release-Show, habe ich echt so gedacht, so, boah, hauen ja einen nach dem anderen raus. Also fand ich echt hübsch.
Voll. Kann
auf jeden Fall was mit anfangen.
Voll. Ja, da war ich auch ganz begeistert davon, muss ich sagen, weil auch sehr erfrischend, dass wirklich keine Marines irgendwie rausgekommen sind. Oder ja, rauskommt.
Überraschend, aber...
Sehr ja. überraschend. Ich hab damit gerechnet, dass das wieder irgend so ein Quatsch kommt, wie von mir, hey, der nächste Primaris Captain oder Sergeant oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Und deswegen bin ich da sehr, sehr froh darüber, dass wirklich generell keine Marines rausgekommen sind. Das ist halt mal was... ist halt mal eine gesunde Abwechslung. Ich glaube, das hätte sonst auch wieder zu viel Fokus gezogen. So, und dass man gar nicht so mitbekommt, wie cool halt die anderen Sachen sind. So bei den Saviors of Cinderfall zum Beispiel, die du eben kurz da abgekaspert hast. Ich finde, das ist halt so eine richtig geile klassische Heldentruppe. Mehr oder weniger, so ein bisschen. Also so, zumindest wirkt es halt so ein bisschen. Auch mit diesem kleinen Greifhund-Dingsbums-Mix dabei. Den finde ich persönlich auch ziemlich, ziemlich cool mit diesem Schlüssel am Halsband. Und meine Gedanken, die ich dazu hatte, so direkt waren so, ey geil, das schreit nach neuem Stoff für das Emberfall-Projekt, was wir ja schon mal besprochen hatten. Und ich hoffe, der macht was daraus, weil es könnte natürlich auch ganz cool sein. Ja, das ist halt sehr, sehr schöne Nummer, ne? Aber da kann man auch direkt nochmal zum nächsten Release weitergehen, wenn man sich
jetzt... Ja, auf jeden Fall.
Ne, weiter in dem Fantasy-Sektor so ein bisschen bewegt, bei Warhammer Underworlds Deathgorge. Da gibt's noch, da wird eine Box kommen. Sondara's Gravebreakers. Ich dachte zuallererst an Motorrad-MC.
Bin ich ganz ehrlich. Ich fände geiler, hätten sie das Sondara's Heartbreakers genannt, weil das würde auch zu dem Lore dazu ein bisschen besser passen.
Ja, wäre auch cool, aber Gravebreakers, ich dachte mir so, ja krass, Alter, da sind bestimmt. Eine Biker-Gang auf jeden Fall. Ne? Klingt so hart danach.
Könnte auch ein Hammerfall-Album sein.
Ja. Richtig geil, genau. Aber wer weiß. Was nicht ist, kann ja noch werden. Die sind ja immer wieder für ein Späßchen zu haben. Nehmen sie auch selbst nicht so ernst. Ne? Sollte man ja auch mal machen. Auf jeden Fall in der Gravebreakers-Box erwartet uns ein Nekromant, würde ich jetzt mal so sagen, mit untotem Gefolge. Und
Du hast nicht nach ihren Pronomen gefragt, das ist eine Nekromantin.
Nekromantin? Mhm. Okay, gut, Entschuldigung. Schande über mich. Ich lasse mich gleich vom Paul schlagen. Dafür. Nee, habe ich echt nicht, ich habe das einfach nur so gesehen, dachte mir so, ja, weiß ich jetzt nicht. Uff. Ja gut, dann ist es eine Nekromantin. Auch schön, mit untoten Gefolge. Und was ich so geil finde, das ist halt so richtig, also das ist so richtig klischee-mäßig, ja, nee, weiß ich nicht, würde ich vielleicht auch nicht sagen, aber das passt halt richtig gut, weil ihr Gefolge ist ein Steinmetz, also so ein Untoter halt mit Hammer und Meißel wirklich so in der Hand. Und dann sind da noch zwei Totengräber. Der eine hat eine Spitzhacke und der andere hat eine Schaufel. Und musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich das halt ziemlich abfeiere. Also das passt, ich finde, das passt total gut irgendwie und habe ich so jetzt auch noch nicht irgendwie gesehen, beziehungsweise kann ich mich nicht daran erinnern, dass es mal so in die Richtung in einem Release irgendwie verwurstet wurde. So dieses Totengräber-Ding. Nee,
sehr schick. Also,
das quasi
ich finde auch den, der Humor bei GW, der mich bei den Ork-Releases immer so ein bisschen stört, den finde ich bei den untoten Releases wieder irgendwie witzig, weil das so ein bisschen Army of Darkness-mäßig
ist. Ja, genau, genau. Und ich dachte mir halt so, ey, wie geil ist das denn? Da werden dann quasi die Toten wieder zum Leben erweckt. Und dann hast du einfach diese drei Komparsen dann da, die dann helfen, ihre untoten Kollegen auszubullen. So nach dem Motto, ja, halt. Das
Willst du ein bisschen was zum Lore hören?
Ja, yeah, hau mal raus.
Ich habe mir ja diese Release-Show angeguckt und das ist wirklich gut gemacht. Ne? Also das sind wirklich sehr professionelle Moderatoren tatsächlich. Das sind bestimmt auch so externe Typen, die sie ein bisschen auf GW geschult haben, und weil die machen das wirklich fabelhaft. Und
Sportkommentatoren.
Das geht ein bisschen darum, also die... Ja, so eine Art, ja. Also diese Zombies, die dabei sind, das sind halt wie so Veteranen-Zombies, so ein bisschen härtere Zombies auf jeden Fall. Die sind nicht so die 0815-Typen, die gleich auseinanderfallen. Hm. Das sind auf jeden Fall so Inner-Circle-Zombies so ein bisschen, und die sind wirklich wahnsinnig gut. Also ich finde, ja, was du schon sagst, dieser Steinmetz sieht fantastisch aus, und diese beiden Totengräber auch, einfach cool. Ja. Du siehst ja diesen Werwolf-Typen, der dabei ist.
Stimmt, den gibt's ja auch noch, ganz vergessen. Ja.
Das ist ja das Monster im Set, das ist Furlane. Und diese Nekromantin heißt Sondara. Und der Lore dahinter ist, es gibt ja diese Death Gorges, das ist ja, oder Death Gorge, das sind ja so Eistunnel-Labyrinthe in Warhammer Age of Sigmar. Und wo es halt wieder Schätze und Magie und Artefakte bla 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 gibt, und deswegen geht man halt dahin. Und diese Sondara geht dahin, weil ihre große Liebe Ferlane wurde von einem Fluch übermannt, was ihn zu diesem Biest verwandelt hat. Und sie geht da halt runter, um unter Umständen ein Gegenmittel zu finden.
Oh.
Und das ist halt so der Dreh- und Angelpunkt von dieser Warband. Also die Schöne und das Biest in Black Metal im Prinzip.
Geil. Also es geht um eine Liebesgeschichte.
Ja, ja, genau. Also deswegen sag ich ja. Also ich finde, Heartbreakers hätte das, hätte diese Warband besser beschrieben. Genau, die meisten gehen halt in die Death Gorges, weil sie gierig sind und plündern wollen. Also es ist quasi so ein bisschen das Äquivalent zu den Blackstone Fortresses in 40k. Ist halt super gefährlich, aber man kann da auch reich werden. Aber sie geht da halt hin, um den größten Schatz, nämlich die große Liebe, zu retten. Ja.
Ich freue mich auch wirklich über diesen Werwolf. Also ich habe schon länger gedacht, auch für eine Mordheim Warband hätte ich wirklich gern einen Werwolf. Und jetzt haben sie einen rausgebracht. Ja. Vorher gab es ja immer nur einen von Blood Bowl, aber der ist auch ein bisschen nervig umzubauen, ne?
Sieht vor allem auch nicht so geil aus, finde ich. Von Blood Bowl irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht liegt es auch an der Abneigung Blood Bowl gegenüber, die ich persönlich habe. Das mag natürlich sein.
Lass das nicht Danny hören. Ja,
die
nicht?
Grüße gehen raus an Danny, der jetzt anfangen will mit Blood Bowl.
Ah, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Danny, bester Mann, sowieso.
Ja, aber die beiden spielen sich wohl auch im Game mega voneinander abhängig. Ne? Also wenn sie beide noch da sind, ist total gut und die supporten sich total. Und sobald einer stirbt, hast du halt auch richtig krasse Einschränkungen dadurch. Ja.
Ja, ist ein Herzschmerz, ne? Das ist dann, ist ja Kacke, ne? Geht ja nicht.
Was halt cool ist bei dieser Warband, die haben auch alle Namen, ne? Also diese beiden Totengräber heißen Pick und Toll und der Steinmetz heißt Cracktomb.
Ach ja, das sind noch Namen für Gewinner.
Ja, aber dieses Death Gorge ist halt echt so, du hast Karten dabei für Objectives und für Zaubersprüche, Upgrades, du hast Karten für deine Kämpfer. Das wirkt als sehr schnittiges, in sich geschlossenes Spiel anscheinend. Ich glaube, das ist mit diesem Hexagonalsystem, ne?
Ich glaube, ja. Guck mal, so wie du darüber redest, kriege ich direkt Bock darauf. Du kannst es gut verkaufen.
Ja. Ja, ich glaube, das war das mit diesem Hexagonalsystem. Ich turn da immer so ein bisschen das Spielfeld ab, aber ja, ich finde die Minis auf jeden Fall sehr schick. Kommen wir, glaube ich, zum letzten Release, der auch ziemlich fett war. Das war so die Mega-Granate auch für mich, weil mich dieses Spielsystem ja sowieso schon seit langem anzwinkert. Und ich glaube, ich werde an Horus Heresy auch nicht mehr drum rumkommen, das irgendwann mal anzufangen. Ist es nicht nur Astartes gegen Astartes, wir haben es schon länger angeteasert bekommen. Die Solar Auxilia kriegen endlich eigene Modelle.
Ganz kurz, Paul und ich haben gerade synchron die Fäuste hochgerissen. Sehr schön. Sehr schön.
Ja, es ist. es gab ja schon Resin-Modelle für Solar Auxilia von Forgeworld vor langer Zeit. Die fand ich auch immer sehr, sehr gut. Als jetzt die Plastik-Solar Auxilia angekündigt wurden, wo war mir eigentlich schon klar, die werden natürlich nicht den Charme der Forgeworld-Miniaturen haben. Das war ja schon bei Death Corps of Krieg so, das war, finde ich, bei vielen Astartes-Releases für Horus Heresy so, aber sie machen ihren Job ja trotzdem gut so, und eine Plastikbox ist auf jeden Fall der bessere Werkstoff, mit dem man netter arbeiten kann, und vor allen Dingen sind ja die modernen Games Workshop Kits einfach Zeuge davon, was Games Workshop am allerbesten kann, und zwar gute Plastik-Kits rausbringen, und sie sind einfach pfiffig konstruiert, und so wurde jetzt auch schon angekündigt, dass sie wie die Astartes-Boxen, die jetzt rausgekommen sind, untereinander kombinierbar bleiben, also ne, du kannst alles untereinander austauschen und hast dadurch wirklich viele Optionen. Solar Auxilia sind ja quasi die Veteranen im Zollsystem, die das Ganze befestigen und verteidigen, und sind also nicht irgendwelche 0815-Grade-Typen, sondern schon harte Typen, und Ja, die kommen natürlich nicht alleine mit ihren Laserkniften und Power Axes. Da kommt ein Kommando-Squad, da kommen coole Sentinels raus, da kommen Malkador-Panzer raus, Lehmann-Russ-Panzer mit 1000 Optionen. Es ist einfach wunderbar. Es kommt eine Battle Group raus, halt so eine Armee-Box, wie man das schon von der Age of Darkness-Box kennt, mit Panzern und Läufern und Infanterie. Ziemlich cool. Man kennt diese ganzen Modelle auch vom Farbschema jetzt natürlich durch Legion Imperialis. Das ist ziemlich cool, das jetzt alles nochmal in einem größeren Maßstab zu haben und die sind wirklich, wirklich schön. Also ich finde auch die Lehmann-Russ-Kampfpanzer wahnsinnig geil mit diesen abgesetzten Trims überall und sowas. Die sind schon echt mega nice und ich würde die tatsächlich, ich glaube Matthias findet ihr unter Paintbush oder Paintbush bei Instagram, malt wahnsinnig gut. Der hat das schon mal angefragt, ob es einen Größenvergleich zu einem 40k Lehmann-Russ Kampfpanzer gibt. Und tatsächlich würde mich das auch mega interessieren. Also wenn ihr was habt, schickt das gerne rüber. Wir reposten das dann. Gibt es bestimmt schon bei Reddit oder so. Die Vorbereitungszeit hat mir das nicht gewährt, dass ich da mal mich ernsthaft auf die Suche mache. Aber ich finde den Release richtig, richtig schick. Und wie gesagt, für die Panzer alleine, diese ganzen Optionen, ne, das ist schon richtig geil, dass du dir dann aus der Box quasi jeden Lehmann-Russ bauen kannst, der dir so in den Regelbüchern vorgeschlagen wird. Und ja, ich finde die richtig gut. Auch wenn besonders, finde ich, die Kommandoabteilung nicht an die Resin-Modelle rankommt. Aber trotzdem sind die wahnsinnig gut, also sind deswegen ja nicht schlecht. Ne?
Und endlich hast du mal wieder in großer Zahl Menschenmodelle aus Plastik. Mhm. Und ja, bist halt nicht nur dran gebunden, immer Kardianer zu benutzen, halt auch wenn du da was umbauen willst oder sonst wie, ne? Also, ja, total. Da geht mein Herz auf.
Ich find's auch, nicht nur das Herz, ja, aber die sind schon echt, ja, diese, ich finde das Design mag ich auch einfach geil. Ich finde diese quasi Schweißerhelme, die die aufhaben und so, diese groben Rüstungen, ich finde die optisch einfach cool. Ich finde es auch geil, wie die sich optisch halt komplett von 40k abgrenzen. Ne?
Total.
Wie, das einfach, wie du einfach allein optisch merkst, okay, wir sprechen hier einfach von einer anderen Epoche. Finde ich richtig gut. Mag ich richtig gerne. Und ich finde es auch schön, dass sie direkt alle Panzeroptionen mit anzeigen und die kommen alle gleichzeitig raus. Und es wird nicht so ein abgespecktes hier, baut mal alle erstmal eure normalen Panzer und ein Dreivierteljahr später kommen wir dann mit Upgrade-Kits, damit ihr euch alle nochmal neue Panzer kauft. Nee, wir haben direkt alle Optionen für Seitenkuppeln, für die Frontkuppel, fürs Turmgeschütz und das finde ich halt einfach gut. Das ist halt einfach auch nicht nur auf designtechnischer Ebene, dass du sagst, ey, was für ein cool aussehender Release. Nee, wir haben ja auch die Option, dass wir spieltechnisch einfach alles reinbauen können, was uns sozusagen auch in der Theorie gegeben wird, können wir in der Praxis umsetzen. Finde ich gut.
Bin ich mal gespannt, ob dieser Malkator-Panzer eine Bodenplatte haben wird. Wenn ich mich recht erinnere, hat der 40k Malkador doch keine Bodenplatte bekommen.
Ja, genau, der hatte, aber die haben sie, glaube ich, dann irgendwann nachgerüstet, oder? Kann sein?
Ihr redet vom Rogel Dorn.
Ja.
Ja, stimmt. Rogel Dorn meinen wir, genau.
Mein Fauxpas.
Ja. Das war schon ganz gut. Was man noch erwähnen kann, wegen Panzern. Es wird auch der Dracosan Armored Transportpanzer rauskommen. Der sieht auch ziemlich
aus. Ja.
Auch sehr gut.
Ich glaube, der ist auch direkt in der dieser Army-Box drin, ne?
Mhm. Was ich generell cool finde, was du mit der anderen Epoche eben meintest, das haben die richtig gut umgesetzt und also so ein bisschen Bioshock-Vibes bringt das schon mit, finde ich, ne? So ganz dezent.
Ja, total. Ich finde, so optisch sind die sehr Steampunk-mäßig.
Richtig gut, ey. Vor allem die Panzer, sieht alles so rudimentär aus und so richtig Scheiß auf Optik, so, das muss jetzt funktionieren, deswegen ballern wir das grob zusammen, das muss halten und dann geht's halt rund, ne? Das ist echt das ist schon ziemlich gut
gemacht. Ja, ich finde die richtig, richtig schön. Also ich mag die echt leiden.
Ja.
Ja, finde ich richtig gut. Alleine auch diese bei dem Schützen vom Panzer, der oben aus der Luke guckt, diese abgesteppten Lederbesätze an den Schultern und sowas, ich finde die einfach schick. Schöne Dinger. Der Sentinel ist natürlich optisch erstmal sag ich mal, ein Schritt in eine ganz andere Richtung, aber ich finde ihn trotzdem geil. Ich mag den Leiden nicht.
Ja, aber wenn du beide nebeneinander cool stellst, also den aktuellen und den alten, so gesehen, dann von den Solo Auxilia, für mich sieht das so ein bisschen so aus wie so, ey, wir haben da mal was Neues gebastelt, irgendwie so ein Prototypen, wir gucken mal, ne, so, und dann der aktuelle Sentinel, der 40k Sentinel ist dann halt so das Endprodukt, ne? So, jetzt ist die Baureihe ist abgeschlossen auf jeden Fall. Jetzt gibt es keine Kinderkrankheiten mehr. Das ist das finale Chassis, was es gibt. Und der Sentinel, ja, ne, von der Auxilia, so ja, von wegen, so nach dem Motto, ihr habt eine Woche Zeit und unbegrenztes Budget, baut mal schnell irgendeine Scheiße zusammen. So.
ja,
ich, im positiven Sinne.
Ich mag das Gesamtpaket.
Ja.
Und damit haben wir diese Las Vegas Open Reveal Show auch abgeschlossen quasi. Und ich fand echt, es war nicht so, wie ich gesagt habe, boah, kotz ins Essen, ist das hässlich. Nee. Ich fand das einfach eine sehr solide Release-Show, muss ich wirklich sagen.
Auf jeden Fall. Ich hatte selber, persönlich hatte ich nur einen Oha-Moment und das war bei dem Dawnbringers 5 Buch, also dem fünften Buch, weil ich dachte mir so, krass. Es gab schon 4 davor, also es ist voll an mir vorbeigezogen.
Ja gut, aber man hat sich ja auch einfach jahrelang aktiv gegen Age of Sigmar gesträubt, also so war das zumindest bei mir. Ne?
Ja,
ich wollte davon auch einfach überhaupt nichts wissen. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich dieses Stadt der Verdammten gerade höre,
ich glaube, André hat richtig Bock auf diese, wie heißen die Overlords nochmal, diese Flugzwerge.
Ja, ne? Ja, die finde ich natürlich komplett beschissen, aber ich fand ja auch immer Mordheim sehr gut und bin ja auch begeisterter Frostgrave-Spieler und also so ein geupdatetes Mordheim, also es ist ja im Prinzip Stadt der Verdammten da dieses, wie heißt noch die Stadt bei City of Damned oder wie das heißt, Cursed City heißt das ja, ne? Oder Stadt der Verfluchten, ich weiß
ja
nicht.
Ja, genau.
Cursed City heißt das, glaube ich. Das ist ja hier Wulfenkarren und das ist ja im Prinzip wie Mordheim, ne? Nur, dass da nicht irgendwie ein Meteorit abgestürzt ist, sondern dass das eine Stadt unter der Schreckensherrschaft von so einem Vampirhaus ist. Und da gibt es Ausgangssperre und man muss ein Blutzehnt abgeben und so. Und ich finde das lore-technisch schon spannend. Ich finde das cool.
Also, das Schlimmste, was wir hier haben, ist eine Ausgangssperre, Freunde.
Es ist auf jeden Fall alles so ein Van Helsing-Abriss und das finde ich, das gefällt mir schon sehr gut.
Ja, sieht gut aus.
Also da könnte ich mich schon sehen, dass ich da irgendwas mache und baue und tue. Naja.
Er füllt gerade seinen Warenkorb, ich höre das Klicken im Hintergrund.
Ah Gott, ja, die Gutscheine, die ich zum Geburtstag bekommen habe, die brennen auch immer noch in der Tasche.
Ich meine, das ist nicht besser.
Naja. Gut, ja, wir haben das abgeschlossen und wir haben echt eine lange Wochenshow jetzt gemacht, glaube ich. Wir sind jetzt schon bei einer Dreiviertelstunde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch die Las Vegas Opens Releases mal aus unserer Sicht ein bisschen präsentieren und freuen uns auf die nächste Woche, wenn es heißt Kalenderwoche 4.
Geilo!
Ja, Paul, schön, dass du da warst und ich wünsche euch viel Spaß jetzt bei dem Spiel gleich.
Dankeschön, danke. Viel Spaß dir.
Ich glaube, ich darf direkt schlafen.
Na gut, dann viel Spaß beim Schlafen.
Ja. Tschüssi, gute Nacht. Ciao,
gute Nacht. Ciao.